Ich wünsche allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Die meisten von euch habe ich in diesem Jahr noch nicht gesehen. Wer weiß, was das Jahr bringt? Gott weiß es. Maria, Martha und Lazarus hatten auch nicht geahnt, was auf sie zukommt. Wir wenden uns heute Johannes Kapitel 11 zu. Und am Anfang von Kapitel 11 wird gesagt, dass Jesus eine ganz, ganz besondere Beziehung zu diesen drei Menschen hatte. Maria, Martha und Lazarus waren Freunde von Jesus. Und das ist das Besondere bei diesem Kapitel 11. Und das geht weiter am Anfang von Kapitel 12. Also in gewissem Sinn haben wir jetzt 4 Predigten lang mit diesen Leuten zu tun. Wir merken, die kommen in Kapitel 11 und 12, die kommen immer wieder. Und das, was mich beeindruckt dabei ist, dass man hier Einblick kriegt. Bei den Aposteln kann man auch sagen, die 12 Apostel waren Freunde von Jesus. Aber das war auch noch eine andere Beziehung. Die waren in einer Ausbildung. Die werden Jünger genannt oder Schüler und er war der Lehrer. Und er hatte Großes mit ihnen vor. Ihr ganzes Leben würde geprägt sein von der Zeit, die sie mit Jesus verbracht haben. Und sie würden die Welt verändern. Und mit diesen dreien, die sind sozusagen ja Nebendarsteller in der Geschichte des Evangeliums. Aber Jesus liebt sie und sie lieben Jesus. Und er sagt in diesem Kapitel, Lazarus, unser Freund. Und da merkt man, das ist eine ganz besondere Beziehung und das macht die Sache interessant. Jesus war Mensch wie wir. Er war Gott, der Mensch geworden ist, aber als Mensch war er 100% Mensch. Und denk an deine eigenen Freunde. Man hat nicht unzählbar viele Freunde. Es gibt sowas wie ein Best Friend, ja, manchmal. Oder es gibt mehrere Leute, die stehen einem ganz besonders nahe. Und wir müssen uns jetzt das so vorstellen, dass das waren jetzt Leute, Maria, Martha und Lazarus, die waren mit Jesus eng befreundet. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Und jemand war krank, Lazarus aus Bethanien, aus dem Dorf Marias und Marthas, ihrer Schwester. Und Maria war die, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße abgetrocknet hat mit ihren eigenen Haaren. Ihr Bruder Lazarus war krank. Daraufhin sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, welchen du liebst, ist krank. Jesus, als er es hörte, sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Sohn verherrlicht werde durch sie. Und Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Nachdem er nun gehört hatte, dass er krank war, blieb er daraufhin noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Daraufhin, nach diesem, sagt er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Sagen die Jünger zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und jetzt willst du wieder dorthin gehen? Jesus antwortete, sind nicht des Tages 12 Stunden? Wenn jemand am Tage umhergeht, stößt er sich nicht an, weil er das Licht dieser Welt sehen kann. Wenn er aber in der Nacht umhergeht, stößt er sich an, weil das Licht nicht in ihm ist. Also man merkt hier, Jesus und diese Leute sind befreundet. Die besondere Situation ist, wir haben das in den letzten Kapiteln gesehen, dass inzwischen für Jesus in Jerusalem und in der Nähe von Jerusalem Lebensgefahr ist. Er ist steckbrieflich gesucht, er hat ein Wanted sozusagen, wurde zwar nicht an die Wände gehängt, aber über die Kanäle der Information waren alle in Jerusalem informiert. Wer ihn sieht, ist verpflichtet, öffentlich anzuzeigen, wo er ist, weil man ihn festnehmen will. Und das wissen die Jünger. Und die haben das ja gesehen. Also ich habe ja erzählt, das letzte Mal, Kapitel 10 endete ähnlich wie Kapitel 8 damit, dass die Steine aufhoben. Die waren schon bereit, ihn zu steinigen und durch Steinigen zu töten. Es ist Lebensgefahr. Und jetzt müsst ihr euch da hineinversetzen. Stellt euch vor, ihr hättet Freunde und ihr könntet helfen. Ihr könntet ein Leben retten. Aber da, wo er ist und wo ihr hingehen müsstet, um zu helfen, seid ihr selber in Lebensgefahr. Ja, merkt ihr, hier steht Leben für Leben. Und die Jünger wissen das. Und die Jünger müssen sich natürlich die Frage stellen, nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen, ja, trifft es mich auch? Könnte es sein, dass wenn ich jetzt mitgehe bei dieser Aktion, dass ich sterbe? Das ist das Thema praktisch. Es ist nicht nur das Thema, dass einer krank ist, es ist das Thema, wer kann helfen? Und das ist natürlich ein SOS, ja. Herr, siehe, der, welchen du lieb hast, ist krank. Da schicken Maria und Martha ein SOS. Und zwar ist es nicht nur ein Husten oder ein Schnupfen, sondern es ist eine Krankheit, bei der sie merken, wenn jetzt nicht Hilfe kommt, wird unser Bruder sterben. Und das waren Frauen. Wir erfahren nichts über ihre Ehemänner oder Familien. Normalerweise wären die sozusagen verheiratet. Aber wir erfahren nichts von Marthas Mann oder Frau, und also Kindern von Familie, auch bei Maria nicht. Und es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass die zusammen lebten und dass Lazarus praktisch in gewissem Sinn ihre Stütze in der Gesellschaft war, ein Stück weit vielleicht auch ihr Ernährer, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, sie haben eine ganz enge Beziehung zusammen, sie leben immer noch zusammen, was außergewöhnlich war. Normalerweise, wie gesagt, geht jeder seinen Familienweg und sie schicken jetzt das SOS und Jesus antwortet auf das SOS. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Sohn verherrlicht werde durch sie. Wir erfahren dann nachher, dass Lazarus stirbt. Ihr stellt euch mal vor, ihr wärt in dem Fall von Maria oder Martha, euer enger Verwandter ist sehr, sehr krank, schwer krank. Und ihr kriegt diese Botschaft als Antwort auf euer SOS. Was würdet ihr denken? Ja, das ist sozusagen, das ist die normale Verstehensweise davon, da ist einer todkrank. Du schickst das SOS an jemanden und der gibt die Antwort, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Sohn verherrlicht werde durch sie. Ist schon ein bisschen komplizierter als gesagt, der wäre wieder gesund. Das hat er ja nicht gesagt, aber das wäre sozusagen, wenn ich die Bitte habe, da ist einer so krank, dass er sterben könnte und ich liebe ihn, vielleicht brauche ich ihn, vielleicht bin ich abhängig von ihm und dann bete ich zu Gott, wäre ja bei uns, würden wir jetzt zu Gott beten und Gott gibt uns irgendwie eine Zusage, dann würden wir wahrscheinlich sehr schnell das so verstehen. Ah, Gott sei Dank, er wird wieder gesund. Aber gleichzeitig erlebst du in den nächsten Tagen, dass es immer schlimmer wird und er stirbt. Und jetzt überleg mal, als was haben sie Jesus angesehen? Wer ist Jesus für sie? Jesus war für sie ein Mann Gottes. Und es ist ja die Frage, stellt Jesus ja mal, wer denken die Leute, dass ich sei? Und dann kommen alle möglichen Ideen, dass er irgendwie ein Prophet ist. Und dann fragt er die Jünger, wer denkt ihr, dass ich sei? Das ist eine andere Stelle in den Evangelium Matthäus, Markus, Lukas. Man hat die Parallele in Johannes, ist in Kapitel 6, wo Petrus sagt, du bist der Heilige Gottes. Und damit meint er ihn auch als Messias. In Johannes 1 kam das schon alles vor, König Israels, Messias, Sohn Gottes, Lamm Gottes. Was macht jetzt Martha, was machen Martha und Maria mit dem Fakt, dass Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Sohn verherrlicht werde durch sie. Das ist also sehr interessant, diese Geschichte. Und je mehr man reingeht, desto mehr kann sie einen bewegen. Dieses sagte er und danach sagte er ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn auferwecke. Also dieses war, dass er sagte, sind nicht des Tages 12 Stunden, wenn jemand am Tage umhergeht, stößt er sich nicht an, weil er das Licht dieser Welt sehen kann. Wenn er aber der Nacht umhergeht, stößt er sich an, weil das Licht nicht in ihm ist. Jesus redete manchmal sehr gleichnishaft. Das Problem, das die Jünger sahen, war eigentlich nicht gleichnishaft, das war sehr real. Er sagte ihnen, Er sagte ihnen also, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und dann, was wir ihm sagen wollten, ist, das ist Lebensgefahr. Und die Antwort, die er hier sagt, ist, ich sag's mal mit meinen Worten, Gott gibt dem Tag 12 Stunden. Ähnlich gibt er meinem Leben praktisch 12 Stunden. Er sagt ja selber, er ist das Licht der Welt. Und bei Johannes passt das sogar zufällig mit den Kapiteln, die ja von Menschen gemacht sind. In 12 Kapiteln lebt er und im 13. Kapitel beginnt seine Passion und er wird gefangen genommen schließlich und er wird umgebracht. Aber das, was Jesus hier sagt, bedeutet, ich kann nicht sterben vor der Zeit. Ein sehr interessanter Gedanke für einen Menschen, der in Lebensgefahr ist, menschlich gesehen. Er weiß genau, es gibt einen Tag, da werde ich sterben. Ich werde sterben als Lamm Gottes. Ich werde gekreuzigt werden, das wusste er auch. Er wusste auch, wie sie ihn martern und foltern würden, wusste er auch. Aber er sagt praktisch den Jüngern, jetzt ist noch die Zeit des Tages. Und deswegen konnten die ihn nie greifen. In Kapitel 7 sollte die Polizei ihn greifen am Laubhüttenfest und die hörten ihn und gingen weg. In Kapitel 8 haben sie Steine schon aufgehoben, als er sagt, ehe Abraham ward, bin ich. In Kapitel 10 schon wieder. Und Jesus wusste genau, es gibt eine Zeit, wenn die Zeit gekommen ist nach Gottes Willen, dann werde ich sterben. Und er wusste, ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich Lazarus auferweck vom Tod. Dieses sagte er und danach sagte er ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Also er sagt ihnen praktisch zu dem Zeitpunkt, als er aus der Entfernung wusste, dass Lazarus eingeschlafen ist, im Sinne von gestorben ist, sagte er ihnen das. Er wusste das prophetisch. Und da merken wir wieder mal, wie Jesus in seiner Verbindung mit dem Vater, auch wenn er selber natürlich Gott ist, aber auch besonders durch die Verbindung mit dem Vater, auch im Heiligen Geist, informiert war, auch über Dinge, die räumlich einfach weit weg waren. Das ist halt, Gott kann sowas. Daraufhin sagten die Schüler ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, dann wird er gesund werden. Jesus aber hatte gesprochen von seinem Tod, sie aber meinten, er redet vom gewöhnlichen Schlafen. Daraufhin nun sagte Jesus ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Ich möchte aber kurz innehalten bei dem Bild vom Tod als Schlaf. Wenn jemand bei euch im Haus ist, der schläft, könnt ihr ihn aufwecken. Normalerweise kriegt man das hin. Wenn einer ganz tief schläft, dann muss man die härtesten Maßnahmen ergreifen. Aber normalerweise kann man jeden Menschen, der schläft, aufwachen. Und ihr merkt ja schon, allein dieses gleichnishafte Reden vom Tod entwaffnet den Tod als letzten Feind. Für Jesus ist es easy, jeden Toten lebendig zu machen. Er ist halt Gott. Er wird das auch nachher sagen. Das ist für mich beeindruckend. Und das ist für uns als gläubige Menschen auch ein starker Trost. Wir denken jetzt an Martha und Maria und wir fragen uns, er sagt jetzt, Lazarus ist gestorben und sie haben das ja erlebt und sie sind am Ort des Geschehens und sie sind, normalerweise werden die dann ja auch ganz schnell begraben. Wenn einer stirbt, dann, es gibt Kulturen, die werden am selben Tag begraben. Das war in Pakistan völlig normal, dass einer am selben Tag begraben wird. Und das war hier auch der Fall. Ja. Als Jesus später hinkommt, ist er schon 4 Tage im Grab. Jetzt muss man sich überlegen, was geht in Maria und was geht in Martha vor? Und was geht in Jesus vor? Und was geht in den Jüngern vor? Das wird uns alles gesagt. Das ist das Interessante bei diesem Kapitel. Hier wird gesagt, jetzt, ne? Daraufhin sagten die, der wird gesund. Ja, das ist eine gute Nachricht. Und da er merkte, wie so oft bei den Gleichnissen Jesu im Johannesevangelium gibt es die johannäischen Missverständnisse, wo die Zuhörer ihn irgendwie auf einer anderen Ebene verstehen. Und dann sagt das deswegen jetzt ganz offen im Klartext, Lazarus ist gestorben. Und jetzt kommt was ganz Eigenartiges, Überraschendes, ja. Deswegen wird vorher gesagt, er liebt Martha, er liebt Maria, Er liebt Lazarus. Lazarus ist gestorben und ich freue mich um euretwillen, damit ihr glauben lernt, dass ich nicht dort war. Aber lasst uns zu ihm gehen. Es merkt ihr, da sind Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas und so weiter. Und der Tod von Lazarus, ohne dass er gesund wurde, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für die Verherrlichung Gottes, für die Gottesherrlichkeit, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Da merkt ihr, wir kriegen Einblick in die Handlungsweise Gottes mitunter in unserem Leben, dass Dinge geschehen, die wir nicht wollen. Maria und Martha wollen nicht, dass Lazarus stirbt und wieder auferweckt wird. Die wollten, dass er überhaupt nicht stirbt. Und es steht hier geschrieben, Jesus liebt Martha und Jesus liebt Maria. Gott liebt dich und Gott liebt mich. Und manchmal geschehen in unserem Leben Dinge, die etwas verursachen, was uns tiefen Schmerz auslöst. Was meint ihr, wie die geheult haben, bis Jesus da war und bis er ihn schließlich auferweckt hatte? Was meint ihr, in was für Anfechtungen Maria und Martha geraten sind mit der Frage, Jesus hat doch gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Was soll ich jetzt von ihm halten? Da kann ja die Anfechtung kommen, ist er vielleicht ein falscher Prophet? Haben unsere Feinde vielleicht recht? Sind wir verführt worden? Könnte ja kommen. Das passiert bei ihm nicht. Das passiert nicht, aber das könnte ja kommen. Und so ist es auch in unserem Leben mitunter, dass wir Dinge erleben, die wir uns nicht wünschen. Dass wir an Gott glauben, dass Gott uns liebt und wir kennen seine Liebe und wir lieben Gott. Und dann passiert auf einmal etwas, das hätte ich mir nie träumen lassen. Da wird der Boden unter meinen Füßen weggezogen und ich scheine zu fallen und zu fallen. Und wer fängt mich auf? Der Grund, warum das geschieht, wir kriegen hier ein bisschen Einblick und das ist natürlich außergewöhnlich. Normalerweise kriegen wir solche Einblicke nicht in unserem normalen Leben, aber hier kriegen wir den Einblick in das Leben von Maria und Martha. Gott ließ das zu, weil er etwas noch Größeres wollte. Er gibt ihnen Lazarus zurück als Leben. Lazarus wird auferweckt werden, aber es wird geschehen. Es wird eines der größten Gotteswunder sein, die in der ganzen Bibel stehen. Es gibt nicht viele Gotteswunder, wo ein Toter, ein Mann, der sogar 4 Tage schon tot war, auferweckt wird. Die Tochter des Jairus, ihr erinnert euch, ne? Da kommt dasselbe vor. Es stirbt ein Mensch, in dem Fall die Tochter von Jairus. Jesus benutzt dasselbe Bild, als die alle anfangen zu heulen. Da sagt er, ihr könnt das einstellen, die Totenklage. Sie ist nicht tot, sondern sie schläft. Aber da sie klar gesehen haben, dass sie tot war, haben sie einfach gelacht. Obwohl das komisch ist, dass man erst fürchterlich heult. Und so wie sie fürchterlich geheult haben, haben sie dann ihn ausgelacht. Das war sozusagen, der Schmerz entlied sich in einem fürchterlichen Lachen. Nach ein paar Minuten kam das Mädchen lebendig raus. Und Jesus wollte das, sie dachten, die ist ja vielleicht doch nur eingeschlafen gewesen, die war gar nicht richtig tot. Und er nahm bei dieser Auferweckung auch nur Petrus, Jakobus und Johannes mit rein. Und nur die eigentlichen Augenzeugen, die gemerkt haben, dass sie tot war, wirklich richtig tot war und dann auf einmal lebendig war, das waren nur die Eltern, das war nur Jesus und das waren diese genannten Jünger. Das war eine andere Klasse von Wunder. Lazarus ist anders. Lazarus ist ein Angriff der Liebe Gottes auf seine geliebte Stadt, also Jerusalem. Eine halbe Stunde zu Fuß. Wenn wir jetzt hier rausgehen und eine halbe Stunde zu Fuß gehen, wie weit kommt ihr in Rothenburg? In eurer Gehgeschwindigkeit. Das ist praktisch... Britannien war zwar außerhalb von Jerusalem, aber sozusagen für unsere Verhältnisse eine halbe Stunde zu Fuß, ja, da konnte jeder hingehen, jeder. Und die gingen hin und die sahen das und das ist ein Angriff der Liebe Gottes an sein Volk. Ich bin Gott. sagt dieses Wunder. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals sterben. Das sagt Jesus in diesem Wunder. Und Maria und Martha konnten diesen Satz jedem Besucher sagen, der in den nächsten Tagen kommen würde. Hunderte würden das hören, Tausende würden das hören. Die hohen Priester würden das indirekt hören durch die Zeugen. Das ganze Volk Israel wird durch dieses Wunder zum Glauben an Jesus gerufen. Leute, kehrt um! Und deswegen sagt Jesus hier, obwohl es sozusagen eigenartig ist, Lazarus ist gestorben und ich freue mich. Ich meine, wie kann man die beiden Sachen direkt nebeneinander sagen, ja? Da wird ja Leute sagen, das ist ja Zynismus. Aber was Martha und Maria betrifft, bedeutet es, sie müssen ein paar Tage fürchterlich leiden. Sie heulen, ihr Herz ist gebrochen, sie kommen in große Anfechtung. Aber Gott benutzt diese Familie, über die weltweit gepredigt wird. Wir kommen noch zu Maria, die Jesus mit einer ganz, ganz teuren Parfümsalbe gesalbt hat, dass Jesus sagt, es ist Teil des Evangeliums, dass über diese Frau gesprochen werden muss in der ganzen Welt. Es gibt keinen Ort in der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wo über sie nicht gepredigt werden muss und was sie getan hat. Und ich werde diese Prophezeiung auch erfüllen, so Gott will, und ich lebe an dem entsprechenden Sonntag mit Wonne. Diese Familie ist von Gott erwählt. Sie ist erwählt als eine ganz, ganz besondere Familie. Lazarus, Maria und Martha. Und Gott liebt sie und Gott gebraucht sie. Aber Gott erspart ihnen auch nicht Leid. Das ist interessant. Es kann sein, dass manchmal, wenn wir etwas erleiden und etwas haben, was uns nicht gefällt, dass es Teil ist von einem größeren Plan Gottes. Und wenn wir dann Gottes Hilfe erleben in den Problemen und dann ein Stück weit herausgehoben werden und es verkraften und ertragen können, dann kann es sein, dass es eine Bühne ist zur Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern für die Herrlichkeit Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Sowas kann in deinem Leben geschehen, kann in meinem Leben geschehen. Ein Stück weit kann ich sagen, es ist in meinem Leben geschehen. Es gab Dinge, die wir erlebt haben, die wollten wir nicht erleben in Pakistan. Aber es zeigte sich nachher, dass Gott im Leid und in der Attacke und im Schmerz gewirkt hat und dass die Folgen viel größer waren. Und eigentlich genau das war, was wir wollten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass Gottes Name verherrlicht wird. Lazarus ist gestorben und ich freue mich um euretwillen, damit ihr glauben lernt, dass ich nicht dort war. Ich freue mich also, dass ich dort war, sonst hätte er ihn ja gesund gemacht. Aber lasst uns zu ihm gehen. Daraufhin sagt Thomas, der Zwilling genannt wird, den Mitschülern, lasst doch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Der Thomas, der hat ja den Titel der ungläubige Thomas weggekriegt wegen Kapitel 20 später. Man tut ihm ein Stück weit Unrecht. Der hat fest auf Christus vertraut und diesmal war nicht Petrus die Stimme, dass sie gehen, sondern er war die Stimme. Komm, wir gehen mit. Als Jesus nun ankam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen und Bethanien war nahe bei Jerusalem etwa 15 Stadien davon entfernt. Ein Stadion war 185 Meter grob, also 3 Kilometer und ein bisschen. Und viele von den Juden waren gekommen zu Martha und Maria, um sie zu trösten wegen ihres Bruders. Also Gott hatte sozusagen die Bühne gesetzt, absichtlich. Da waren wahrscheinlich Hunderte für den Trauerbesuch. Das ist Teil der Kultur. Du musst zur Heirat gehen und du musst zur Beerdigung gehen. Das war in Pakistan dasselbe. Wenn du Familien kennst und bist irgendwie verbunden, da ist eine Hochzeit oder da ist jemand gestorben, da musst du hin. Du musst alles stehen und liegen lassen und dann gehst du dahin. Das ist jetzt das Wichtigste. Das ist deine Aufgabe. Das ist dein Leben. Und die waren da. Herr, siehe, welchen du liebst, ist krank. Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Jesus sagt, Martha, Ich bin die Auferstehung, wird jetzt kommen. Die Martha nun, als sie hörte, dass Jesus käme, ging ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause. Jetzt hat man eine Trennung. Nur Martha geht raus und Maria ist im Haus, deswegen bleiben die Juden alle dort. Und das gibt Martha die Gelegenheit, mit Jesus unter vier Augen zu reden. Jetzt sozusagen erleben wir in beiden Fällen, dass Jesus die Möglichkeit hat, mit jeder Schwester allein zu reden. Das ist sehr wichtig. Martha sprach nun zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Auch jetzt noch weiß ich, dass was auch immer du Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Also hier kommt sofort ein Glaubensbekenntnis. Und es ist für mich interessant, Martha und Maria sind zwar Schwestern, aber die sind unterschiedlich. Und Martha ist, ich vermute, die Baji, würde man in Urdu sagen, die große Schwester, die vor der anderen geboren ist. Es ist so die Chefin, die regelt die Dinge, die arbeitet, die schmeißt die Feste. Und mit dieser großen, verantwortlichen, vollen Schwester wird Jesus reden. Es wird ein kleines Lehrgespräch sein. Mit der anderen Schwester wird Jesus weinen. Es ist interessant, wie Jesus uns unterschiedlich behandelt. Es ist nicht toll und es ist nicht wunderbar. Und Martha sozusagen drückt ihren Glauben aus. Ich bin nicht von dir abgefallen. Ich glaube, du bist ein Mann Gottes. Daran hat sich nichts geändert. Obwohl sie natürlich dasselbe sagt als eine Frau, die ein Gesicht hat, das viel geweint hat. Sagt Jesus zu ihr: Auferstehen wird dein Bruder. Sagt Martha zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Das wird jetzt ganz interessant, jetzt wird die richtig spannend, ja. Sie bewegt sich auf der lehrmäßigen Ebene. Sie glaubt, wie Jesus die Jünger gelehrt hat, auch sie gelehrt hat, dass er wird auferstehen. Sie hat keine Ahnung heute. Sie sieht es ganz, ganz, ganz weit weg. Und jetzt kommt das Ich-Bin-Wort. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, der wird leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Niemals, bis in Ewigkeit. Glaubst du das? Sagt sie ihm: Ja, Herr, ich bin zum Glauben gelangt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nicht nur Prophet, Sohn Gottes. Und sie hält am Glauben fest. Die Antwort, die sie gibt, ich bin zum Glauben gelangt, ist im Griechischen perfekt. Das ist eine Vergangenheitsform, die aber den Aspekt mit sich bringt, der dem besonders eigen ist, den perfekt ist, dass das Ergebnis, was in der Vergangenheit geschehen ist, immer noch vorliegt. Es ist da, es ist präsentisch. Wenn sie sagt, ich bin zum Glauben gekommen, dann heißt es, ich habe Glauben. Mein Glaube ist da. Und der ist da und der bleibt. Das ist so, wie es steht geschrieben. Das ist dort dieselbe Form. Es steht geschrieben, das Wort Gottes ist geschrieben, es liegt vor. Diese Frau glaubt. Sie glaubt, obwohl Jesus gesagt hatte, diese Krankheit ist nicht zum Tode und so weiter. Sie hat es nicht verstanden, aber sie hält an ihm als Person fest. Er fragt sie ja, glaubst du das? Das ist ja interessant. Er fragt auf den Kopf zu, glaubst du das? Und sie bejaht es. Und wir werden sehen, dass sie dann erleben wird, dass das Wort Jesu, dass er hier sagt, noch viel größere Konsequenzen hat. Aber das ist dann, wenn die Fortsetzung kommt. Was wir hier gesehen haben heute ist: Herr, siehe, der, welchen du lieb hast, ist krank. Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Und Jesus und die drei Geschwister kommen jetzt ins Blickfeld. Und für jeden wird er etwas tun. Er tut etwas für Martha, für Maria und auch für Lazarus. Das Größte tut er für Lazarus. Und ja, ich glaube, dass du der Christus bist. Gucken wir uns nochmal das hier an. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Was für ein Herr. Wenn Jesus das wirklich gesagt hat, was ich glaube, sagt er hier praktisch: Ich bin Gott. Nichts weniger. Und so bietet er sich dir und mir an. Wenn jetzt ein Mensch noch nicht an ihn glauben würde, sagt er zu dir, das ist das, was ich dir geben möchte. Nimm mich in dein Leben auf und du hast den Tod hinter dir. Wo immer ich bin, ist das Leben. Selbst wenn du mal krank wirst und selbst wenn du mal stirbst, wirst du den Tod anders erleben als alle anderen Menschen der Welt. Weil du wirst in deinem Tod nicht allein sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben, niemals in Ewigkeit. Du wirst nie den Tod sterben, der dich aus dem Licht des Lebens herausnimmt, sondern du wirst einfach mit Jesus bleiben und du wirst durch den Tod hindurchgehen wie ein Mensch, der sich abends hinlegt, um einzuschlafen. Was für ein Herr. Fortsetzung folgt.